Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der Film über ein Babystreifenhörnchen, wie es von einer Klapperschlange gefressen wird. Zack, weg! Da kannst du mal sehen, wie schnell aus einem A ein Ü und aus einem O ein I wird. Und im Halsumdrehen bricht mit dem Knacken der Knochen der Beute die zarte Kindheit in zwei. Lektion 5. Prüfe deine Wünsche. Annalena beklagt sich, dass sie immer allein sitzen muss und keiner mit ihr spielen will. Tja, mit Einsamkeit werden die Kleinen der Single-Selbsterfüllungsgesellschaft umgehen lernen müssen. Aber hey, es gibt Hilfe. Ich melde Annalena bei Parship an. Als die Eltern mich anrufen, schiebe ich alles auf Kevin. Mal ganz ehrlich, keiner glaubt einem Kevin. Obacht! Überleitung! Lektion 6. Glaube niemandem! Es gibt immer einen Klassenkasper. Meiner heißt Leonidas. Ein Schüler wie Leonidas in der Klasse zu haben, ist ein wenig, wie wenn eine Spinne im Raum ist. Die musst du immer im Blick behalten, dass du im Notfall mit dem Schuh draufhauen kannst. Um ihn ruhig zu stellen, erzähle ich ihm, dass Leonidas einst ein berühmter Krieger war, der dereinst an den Thermopylen eine Truppe anführte, die man die Spaten nannte. 300 Spaten! Und Leonidas war ihr König. Ich lege diese Saat hoffnungsvoll an. In der nächsten Pause stolziert Leonidas laut schreiend über den Pausenhof. Ich bin der König aller Spaten, yay! Alle jubeln ihm zu. Lektion 7 fällt heute aus. Lektion 8 fällt auch aus. Lektion 9, kenne deinen Platz. Habe ein Elterngespräch mit Annalenas Eltern. Ach, es sei unmöglich, dass Annalena eine 2 in Deutsch habe. Schließlich seien sie Akademiker. Haha, hätte ich das gewusst. Melde Annalena sofort bei Parship ab und bei Elitepartner an. Lektion 10. Spaß beiseite. Wenn du hier bist, weil du lesen lernen willst, dann bringe ich dir Lesen bei. Und wenn du im vollen Schwimmbad fast ertrinkst, dann zeig ich dir, wie man schwimmt. Und wenn du wissen willst, was eine Robinie ist, dann nehme ich dich an die Hand und zeig es dir und lenk dein junges Schiff an ein neues, sicheres Land. Vielen Dank. Einen habe ich noch. Ja, das Gute an diesem Meisterschaftstext, dass sie sehr, sehr auf 5 Minuten getimt sind. Der Text nicht. Ja, ich wollte mit meinem Happy End Text aufhören. Er heißt die traurige Ballade vom skandinavischen Stummelwidder Sören, der entgegen aller Erwartungen das Glück fand. Oh, ich mag diese Geschichte. Wenn man sich in diesen Zeiten diese Welt genau beschaut und wenn man sich in diesen Zeiten einen Urteilsspruch zutraut und zöge man die Konsequenzen, was natürlich keiner tut, aber täte man es dennoch, man verlöre seinen Mut, denn dann käme man nicht umhin zu merken, dass auf diese Weise nur ein Schluss besteht, Diagnose, alles scheiße. Zu unserem Glück wird es im Leben aber immer Wesen geben, die von der Natur erkoren und zum Widderstand geboren sind. Zum Beispiel Stummelwidder sowie Stummelwidderinnen, die in Skandinavien den Kampf täglich erneut erzwingen. Denn es gilt noch der Adorno, dass in einem falschen Leben nie ein richtiges besteht. Dieser Ausspruch tangiert jeden, der zu faul ist hinzusehen oder was zu unternehmen. Handlungsschwäche bleibt ein Luxus, den ein anderer zahlen muss. Doch zurück zu jenen Helden, die sich auf dem Erdenrund schon früher den Gefahren stellten, die es immer werden. Und genau zu diesen zählt auch Sören, der hier titelgebend war. Und die Zierde seiner Art ist ein Paradeexemplar. Sein erstes Wort ist Widerstand. Gerechtigkeit seine Mission. Wer so kurze Beine hat, für den ist Flucht keine Option. Schon im Kindergarten hat er sich für Schwache engagiert. Kein Rückzug, no surrender, es wird nicht kapituliert. Kein Vorrecht für die Igelgruppe, Mitsprache beim Spielplatzbau, Rosenkohl, Kantinenschrecken und die Wieselgruppe schreit, genau. Erste Woche in der Schule und die Schulleitung erzittert. Sören stellt die Hörner auf, sobald er Not und Übel widdert. Kein Vorrecht für die Oberstufe, Mitsprache beim Sportplatzbau, Rosenkohl, Kantinenschrecken und ein Schüler schreit, genau. Klassensprecher, Schülersprecher, nebenher noch Abitur, weiter Studium, von Altersmilde keine Spur. Und während seine Mitsemester alle BWL studieren, besucht der Stummelwidder Sören einen Kurs im Dekouvrieren. Er lernt ganz ungeniert die Wahrheit sagen, mit Nebenfächern offenlegen, den Pöbelspruch mit Klarheit schlagen und an der Medienmeinung sägen. Im Master dann noch Truth Detection, Kompetenz Missstände sehen und Schlüsselqualifikation in mit dem Kopf durch Wände gehen. Dazu noch ein Auslandssemester im Erasmus Plus Programm. Das Ziel fällt zufällig durch Los auf unser deutsches Vaterland. Von Deutschland hat man hoch im Norden schon so einiges vernommen, drum wetzt er schon einmal die Hörner und freut sich auf das Praktikum. Doch als er aus dem Flugzeug tritt, erstarrt der Stummelwidderblick. Keine Hassparolen, niemand, der ihn als Ausländer beschimpft, niemand, der ihn anspuckt und ihn zurück nach Schweden wünscht, gleiches Spiel auch in den Straßen. Keine Fremdenfeindlichkeit, es herrscht auf deutschen Kopfsteinpflastern Jubel, Trubel, Heiterkeit. Anders sein bedeutet Reichtum, Gier und Geiz sind nicht mehr geil, Bund des Deutschen neues Gold, Frieden herrscht im Trautenheim. Sören traut kaum seinen Augen, denn vom Harz bis Bielefeld, über Rheinland sanfte Auen, nichts, was seinem Blick missfällt. Selbst in Berlins Plattenbauten keine Spur von Angriffslust, keiner wird grundlos verhauen, nirgendwo regiert der Frust von Dresden und dem Erzgebirge bis ins badische Konstanz, predigen die Bildungswernsten Offenheit und Toleranz. Mehr als das noch, schockt den Widder der gerechte Arbeitslohn, Schule, die auf Bildung achtet, keine Bankenkorruption, keine Bohrmaschinennachbarn, nirgends Unfallvoyeurismus, Familien mit Zeit für Kinder und geklatscht wird auf den Rhythmus. Jeder trennt hier seinen Müll, keiner kärcher früh um sieben, er sieht Eltern ihre Kinder nicht bloß wegen Leistung lieben, gar kein Rechtsruck der Parteien. Darauf hat er sich gefreut. Relevante Bildschlagzeilen, wem es schlecht geht, wird betreut. Keine Träume, die zerbrechen, alle Wünsche werden wahr. Alles ist in bester Ordnung. Ponyhof, Juhairasa. Sören ringt mit seiner Fassung, nutzlos. Wer nichts kritisiert, das Glück himself steht in den Gassen. Dreht sich einmal, amüsiert. Wer es sucht, kann es hier finden. Nimmt den Widder bei der Hand, streichelt friedlich seine Hörner und erklärt ihm, dieses Land ist so glücklich, weil die Menschen sich dafür entschieden haben und sich nicht mit einem falschen Ideal zufrieden gaben. Glück kommt, wenn wir richtig handeln, wusste Aristoteles. Glück ist reine Ansichtssache, glücklich werden ein Prozess. Sicher klappt das nicht sofort und sicher nicht in jedem Land. Sicher, wenn es anders wäre, bräuchte man den Widerstand. Manchmal kommt es aber anders, als man selber gerade denkt. Einmal darf das Glück gewinnen. Klappe zu und Happy End. Vielen Dank.
Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Happy End. So heißt das Buch vom einsamen Emo-Einhorn, das wie alle sein wollte. Man kann es erwerben hier hinter dieser roten Wand oder am Stand G105 beim Satyr Verlag. Dort wird Alex auch sein und Bücher gerne gegen Signatur entwerten oder wie auch immer. Viel Spaß weiter hier auf der Leseinsel der jungen Verlage.
Ja, und es geht hier gleich übergangslos sozusagen weiter mit einem Poeten aus unserem Verlag, aus dem Lektora Verlag. Der Lektora Verlag ist dort vorn in Reihe G. Sehen Sie direkt von hier, Stand 107. Das ist vielleicht für diejenigen wichtig, die ein Buch erwerben möchten, irgendwann im Laufe des Tages noch. Es gibt aber auch die Bücher des Autors, der gleich hier lesen wird, direkt hinter dieser Wand. Da gibt's das auch. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Wir sind ja bei dem allgemeinen Schneechaos immer froh, wenn unsere Autoren wohlbehalten hier angekommen sind. Aber er hat einen Trick gemacht. Er ist schon am Freitag angereist. Und deswegen funktioniert das sehr gut, dass er heute da ist. Er wird aus zwei Büchern vorlesen, und zwar aus seinem aktuellen Band. Das ist ein Roman mit dem schönen Titel »Die Sonnenseite des Schneemanns«. Und aus seinem Bestseller »Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später«. Das Buch hat übrigens neben dem Bestseller-Status einen anderen Titel noch gewonnen, und zwar den Preis des ungewöhnlichsten Buchtitels 2016. Sie können sich auf ein ordentliches Pfund Literatur gefasst machen. Und ich möchte einen Riesenapplaus haben für den Mann, der seit vielen Jahren in Bochum lebt, eigentlich aus Duisburg kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte. Ein Riesenapplaus für Sebastian, 23.
Vielen Dank. Das war eine sehr freundliche Anmoderation meines Verlegers, Carsten Strack. Wir, haben großes Glück, dass wir hier sind. Es ist gar nicht so einfach hinzukommen zur Messe im Augenblick. Tatsächlich bin ich, wie Carsten schon sagte, am Freitag bereits angereist. Das andere Problem wird die Wiederabreise. Es fährt im Moment so gut wie nichts. Darum, falls ihr kein Buch haben wollt, aber jetzt so sagt, ich möchte gerne einen Autoren bei mir zu Hause wohnen haben. Ich suche aktuell eine neue Unterkunft, da ich fürchte, nie wieder die Stadt verlassen zu können. Genau, so sieht's aus. Ich komme tatsächlich aus dem Ruhrgebiet. Carsten hat das gerade schon so ein kleines bisschen angekündigt. Das ist nun auch keine Sache, die immer nur damit verbunden ist, dass man happy times hat. Ich komme aus Bochum. Wenn man das auf einer Party jemandem erzählt, reagieren die Leute immer relativ gleich. Die Leute schauen einen eine Weile lang an, wenn man sagt, dass man so in Bochum wohnt. Und dann sagen die Leute, die fünf Pistolen! Und dann ist da! Und ich weiß bis heute nicht, was das heißt. Es ist aber wunderschön. Und die Leute, wobei ich habe gelernt, dass Bochum etwas heißt. Jetzt könnt ihr wirklich was lernen hier. Ich bin ja auch eine Informationsveranstaltung. Bochum heißt etwas auf Türkisch. Es ist tatsächlich wahr. Das Wort Bock heißt auf Türkisch Scheiße. Und das stimmt wirklich. Bock heißt Scheiße. Es ist eine Information, die erstmal so an einem vorbei plätschert. Aber wenn ihr euch gleich irgendwo am Stand eine Bockwurst holt, werdet ihr nochmal dran denken. Und wenn man sagt Bochum oder in vielen Regionen der Türkei Bochum ausgesprochen, dann heißt das meine Scheiße. Das ist tatsächlich wahr. Ich habe das rausgefunden, nachdem ich dort bereits 14 Jahre lebte, wurde mir auf einmal klar, dass ich in meiner Scheiße wohne. Aber gut, ich komme jetzt eh nicht mehr dahin zurück. Wobei, noch krasser ist die neue Image-Kampagne der Stadt. Man hat überall in der Stadt große Plakate aufgehängt mit großen Bildern von glücklichen Menschen drauf. Allein das ist schon gelogen. Aber man hat in riesigen Lettern den neuen Slogan der Stadt Bochum drüber geschrieben. Und das ist kein Witz, es stimmt wirklich. Man hat ganz große Buchstaben, dort steht Bock auf Bochum. Scheiß auf meine Scheiße. Also ruhrgebietsmäßig wird's, glaube ich, nicht mehr viel besser. Und ich habe mich jetzt aber, ne, um mal den Bogen zu schlagen zu den Texten, die ich schreibe, ich habe mich hingesetzt und habe überlegt, wir machen ja im Ruhrgebiet nicht nur so grobe Sachen, nicht? Also schon auch, es wird relativ direkt und auch grob miteinander geredet. Ein gutes Beispiel dafür ist meine eigene Großmutter, die immer beim fein bespitzten Kaffeekränzchen am Sonntag so solche Sachen sagte wie, reich mir doch mal bitte den Marmorkuchen, sonst reiß ich dir mit dem Tortenheber ein zweites Kackloch. Die Oma, nicht? Wir machen aber auch schöne Sachen, nicht nur so grobe Sachen, sondern wir bieten auch so Kompaktlösungen, umständliche Fünf-Wort-Sätze, wie kommst du um die Ecke, werden bei uns zu drei Wörtern. Kommst du um die Ecke? Aus dem Satz, horch auf, junger Kamerad. Das ist eine häufig benutzte Wendung. Wird bei uns, hör mal! Und aus dem Satz, schau nur, der Oberbürgermeister reitet auf einem goldenen Kamel durch die Stadt, wird bei uns Kummer! Ja, ist so. So, und mir ist klar geworden, diese kompakten Sprachlösungen, die rhythmisieren die Sprache auf eine wundervolle, auf eine elektrifizierende, faszinierende Art. Nicht? Und dieser Rhythmus der Sprache, der gibt uns im Ruhrgebiet so eine Art brasilianisches Lebensgefühl. Und ich habe versucht, den sprachlich einzufangen. Dabei ist mir klar geworden, das funktioniert umso besser, je mehr ich den Inhalt aus dem Text weglasse. Und ich habe auch gemerkt, ganz, ganz viel meiner Texte tut das sehr gut, wenn ich den Inhalt einfach mal streiche. Und ich habe einen Text dabei, der den Klang einfängt, den Klang, das Lebensgefühl des Ruhrgebiets. Er heißt Hömmer und geht so. Ist ganz neu. Ich habe ihn extra auf einem Blatt Papier gedruckt. Das sieht gut aus. Hör mal! Zur Einstimmung. Hör mal, Oma! Hör mal, Oma, wenn du mal. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist, was du da hast. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist, was du da hast. Wir sie gucken. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist, was du da hast. Wir sie gucken mit der Oma. Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist, was du da hast. Wir sie gucken mit der Oma um die Ecke. Mit der Oma um die Ecke. Wir sie gucken, wenn du mal guckst, was da ist, was du da hast. Oma mit der Oma, Oma um die Ecke. Sag mal, hör mal, guck mal. Sag mal, Oma, hör mal, guck mal. Wollen wir mal nochmal von der Sache her? Wollen wir mal nochmal von der Sache her nochmal gucken, was da ist, was du da hast? Wollen wir mal nochmal? Chris, was an der Oma von Oma, oh Mann, kommst du um die Ecke mit von der Sache her, nochmal, je nachdem, was da ist, was du da hast, musst du gucken, was du kriegst, ne? Je nachdem, was da ist, was da hast, musst du gucken, was du kriegst, ne? Mach's mal flott, ne? Besser mal, bevor du in der Grube drinne bist, wa? Hör mal, Oma, wenn du mal guckst, was da ist, was da hast, wirst du gucken, Oma, mit der Ecke. Guck mal! Bist du baff? Wa? Dankeschön. Das ist Lyrik, die nachdenklich stimmt. Gibt es soweit Fragen? Nun, ich bin ja hier, um zwei Bücher vorzustellen. Das eine ist im Jahr 2016, Ende 2016 erschienen, das andere Ende letzten Jahres, also das ist das aktuellere. Beide Bücher sind Fleischwurstfarben. Niemand weiß genau, warum das so ist, aber ich überlege in nächster Zeit damit anzufangen, meine Illustratoren zu bezahlen. Vielleicht hilft das was. Vielleicht stelle ich als erstes mal ein bisschen was aus dem neueren Buch vor, aus dem Roman. Er heißt Die Sonnenseite des Schneemanns, ist eine Geschichte, die so ein bisschen eine Umkehrung von My Fair Lady ist. Darum auch der Untertitel My Unfair Lady. My Fair Lady ist ja die Geschichte von zwei Linguistikprofessoren, die beschließen, die wetten, ob der eine es schafft, aus einem Straßenmädchen eine Dame der höheren, der feineren Gesellschaft zu machen, dadurch, dass er sie schick anzieht und ihr ordentlich Sprechen beibringt. Und ich habe gedacht, was ist das denn für eine elitäre Kackscheiße? Ich drehe das Ganze um. Ich habe eine Geschichte geschrieben über zwei junge Damen, die gerade von einer Party nach Hause kommen, morgens in der U-Bahn einen Mann sehen, der auf dem Weg zur Arbeit ist mit seinem Aktenkoffer und seinem Nadelstreifenanzug, und sie beschließen zu wetten, ob sie es schaffen, ihn zu einem Mitglied der niedrigen Gesellschaft zu machen, indem sie ihm beibringen, sehr, sehr schlecht zu sprechen und ihn in Lumpen kleiden. Sie sagen so, wie sie wollen rausarbeiten, ob er nicht vielleicht im Inneren ein Party-Papagei ist und nicht so ein langweiliger grauer Spießer. Und diese Geschichte, aus dieser Geschichte möchte ich aus Kapitel 9 vorlesen. Der Hauptdarsteller, der Protagonist heißt Jan, aber Jan mit I. Das ärgert viele Leute beim Lesen. Ich kriege viel negatives Feedback für diesen Namen, weil ich einfach den Namen Jan mit I vorne geschrieben habe. Aber er heißt nicht Ian, sondern Jan. Das macht alle Leute wütend und oft werde ich gefragt, warum ich das gemacht habe, und meine Antwort ist, weil ich es kann. So, reißt euch zusammen, ist mein Buch, ja. Ian ist jetzt jemand, der bei jeder Gelegenheit mit Statistiken um sich wirft und seine Anzüge bügelt, der große Angst vor Hausstaub hat und im Großen und Ganzen unfassbar langweilig ist. Es war eine große Freude, einen Unterhaltungsroman zu schreiben über einen sehr langweiligen Protagonisten. Ich lese aus Kapitel 9, da trifft er meine persönliche Lieblingsfigur, nämlich seine Mutter. Und das Kapitel 9 heißt Mutter Natur. Es geht so. Das Klingelschild war aus Salzteig gebacken und die Buchstaben des Namens Günther mit blauer Farbe bemalt worden. Der eigentümliche Geruch zwischen Gebäck und Gestein stieg Jan in die Nase, während er sich zum Klingelknopf hinunterbeugte, der aus unerfindlichen Gründen knapp über Kniehöhe angebracht war. Unerfindliche Gründe ist übrigens natürlich gelogen. Ich weiß, warum der Klingelknopf in Kniehöhe ist. Einfach, weil ich es lustig fand. Dabei... Voll nervig. Dabei musste Jan gut aufpassen, damit er die Pappe nicht fallen ließ, auf der zwei in dünnes Seidenpapier eingewickelte Stück Bienenstich balancierten. Sein Blick fiel dabei allerdings auf die Fußmatte. Es war zu seinem Erstaunen nicht mehr die alte Rattanmatte, die ihn schon in seiner Kindheit genervt hatte. Stattdessen lag dort eine nagelneue Matte, die aus einer Art bedrucktem Vinyl zu sein schien. Der Aufdruck war ein Foto seiner lächelnden Mutter. Darüber stand in einem Bogen das Wort Willkommen. Als sich Jan wieder aufrichtete, stand seine Mutter bereits direkt vor ihm im Türrahmen. Sie hatte die Tür völlig lautlos geöffnet, eine Fähigkeit, die sie schon immer gehabt und die Jan in seinen Jugendjahren das Fürchten gelehrt hatte. »Voll bescheuert, die Fußmatte, oder?« fragte seine Mutter leise. »Wieso? Ist doch ein schönes Bild von dir.« »Ja, vielen Dank, mein Sohn, sehr charmant«, kommentierte sie sarkastisch. Einen Moment lang sah sie in das, wie meistens nach ihren Bemerkungen, ziemlich ratlose Gesicht ihres Erst- und Einziggeborenen. Dann presste sie die Lippen aufeinander und schüttelte den Kopf. »Komm erst mal rein.« Sie zog ihn zu sich heran, umarmte ihn kurz und fest und ließ ihn dann an sich vorbei in die Wohnung. Während er sich setzte, um die Schuhe aus und die Hausschuhe anzuziehen, warf seine Mutter noch einen Kontrollblick ins Treppenhaus und schloss dann langsam die Tür. »Die Matte war ein Geschenk von den Kalopskis aus dem Ersten«, erklärte sie. Jan erinnerte sich an den Namen seiner Mutter, sprach gerne und viel über ihre Nachbarn. Das war wohl so, wenn man nicht mehr oft rauskam. »Die Alte hat nicht mehr alle Körner auf der Mühle, wenn du mich fragst. Aber er, der alte Kalopski, ist eigentlich noch fit. Keine Ahnung, ob die das Geschenk nett gemeint haben oder ob die mich mobben wollen. Ich meine, wer legt sich denn eine Matte mit dem eigenen Gesicht vor die Tür?« Sie machte eine Pause und Jan dachte, er müsse etwas antworten. Viele Leute? Riet er ins Blaue hinein? Dazu war ihm tatsächlich keine Statistik bekannt. Niemand macht das! Echauffierte sich seine Mutter. Nicht mal die Kolobskis selbst haben so eine Matte. Ist auch voll beknackt. Da soll sich dann jeder Besucher erstmal schön die Füße an deinem Gesicht abtreten. Wer kommt denn auf so eine Idee? Jan musste sich das Grinsen verkneifen, aber er kniff wohl nicht gut genug. Was gibt's denn da zu lachen? Ich bin doch kein Stiefellecker. Mit ausgestreckten Armen hielt Jan ihr den Kuchen entgegen. Ich hab Bienenstich mitgebracht? Es blieb bei dem matten Versuch, vom Thema abzulenken. Da klappt mir echt die Kettensäge in der Tasche auf, fuhr seine Mutter ungebremst fort. Mir haben die erzählt, dass die das machen, weil ich ja so auf Handgemachtes stehe, ne? Deswegen schenken die mir das. Dabei haben die Matte im Internet bestellt. Die ist so wenig handgemacht wie dieses Techno, was die jungen Leute hören. Was für ein Kokolores. Bienenstich? Wiederholte Jan. Aber seine Mutter war noch nicht fertig. Zu den Dingen, die seine Mutter niemals machte, zählten Autofahren, bei McDonald's essen und schweigen, bevor sie sich zu Ende in Rage geredet hatte. Das war auch heute nicht anders. Mensch, ich hab ja schon wieder Lust, den Hintern von der alten Kolobski auf so eine Matte drucken zu lassen. Da kann hier erstmal jeder schön reintreten. Soll die doch mal sehen, wie das ist. Sie schnaufte. Bienen? Setzte Jan erneut an. Ja, rief seine Mutter. Bienenstich, ich hab dich schon beim ersten Mal verstanden. Ich kann zuhören und mich parallel dazu über die Nachbarn aufregen. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin eine Mutti mit Multitasking. Multitasking nennt man das. Sie nahm den Kuchen aus der Hand und lächelte knapp. Dann lief sie in die Küche und Jan tapperte ihr langsam hinterher. Probierte doch mal die Wogen zu glätten. Etwa 30% der Menschen in Deutschland haben mindestens einmal in ihrem Leben Streit mit ihren Nachbarn. Dabei variiert die Quote extrem. In Berlin liegt sie knapp über 10%. In Hamburg hingegen ist es krasser. Dort hat sogar fast jeder zweite Stress mit seinen Nachbarn. Das ist doch schade, oder? Ja, und jeder zweite, der bei deinen ewigen Statistiken zuhört, schläft auf der Stelle ein, kommentierte seine Mutter. Mutter, sagte Jan. Ich spring mal ein bisschen nach vorne. Sie führen jetzt ein kleines Gespräch darüber, was Jan aus seinem Leben macht. Seine Mutter ist hochgradig unzufrieden, dass er nicht die Chance nutzt, aus seinem Leben was Ordentliches zu machen, sondern BWL studiert hat und einen gut bezahlten Job in einem Büro gefunden hat. Sie ist deswegen richtig sauer, aber dieses Gespräch führen Sie sehr ausführlich und ich springe mal direkt dahinter wieder ein, denn dann kommt eine neue Information ins Spiel. Das Gespräch hatten sie schon so oft geführt, dass Jan ihre Antworten hätte mitsprechen können wie bei einem Lieblingsfilm. Nur, dass er diesen Film überhaupt nicht mochte. Seine Mutter hatte begonnen, die restliche Sahne ganz ohne Kuchen aus der Schüssel zu löffeln. Ich habe eine Frau kennengelernt, sagte Jan plötzlich. Mit einem lauten Klacken fiel seiner Mutter der Löffel aus der Hand. Wie bitte? Ich habe eine Frau kennengelernt, wiederholte Jan zögerlich. Seine Mutter stand auf, ging zum Wohnzimmerschrank, holte eine Flasche Sekt und zwei Gläser hervor. Mit einer gekonnten Bewegung lockerte sie den Korken, bis dieser knallend von der Flasche schoss. Sie goss beiden ordentlich ein, setzte sich dann wieder auf ihren Platz. Mit der rechten Hand erhob sie das Glas und prostete ihm zu. Ohne eine Reaktion abzuwarten, äxte sie das Glas und goss sich lächelnd noch einmal nach. Wie heißt sie denn? Fragte sie schließlich. Hattest du die Flasche Sekt schon immer da stehen? Die? Nee, das war Zufall. Sie zwinkerte ihm zu und ließ ihn mal wieder im Unklaren darüber, ob sie das ernst gemeint hatte. Eine ihrer leichtesten Übungen. Also, wie heißt die Glückliche? Sie heißt Luise. Toller Name. Jan zuckte mit den Schultern und trank jetzt ebenfalls einen großen Schluck aus dem Sektglas. Es perlte auf der Zunge und schmeckte so direkt nach dem Filterkaffee etwas seltsam. Toller Name? Das hättest du doch auch gesagt, wenn ich gesagt hätte, dass sie Brunhilde Klatschbömmel heißt. Sie heißt Brunhilde Klatschbömmel? Das war ein Witz, Mutter. Sie leerte ihr zweites Glas und kippte sich noch einmal nach. Auch sein Glas wurde wieder bis zum Rand gefüllt. Seit wann machst du denn Witze? Fragte sie dabei. Die Frau scheint dir ja wirklich gut zu tun. Noch einmal zuckte er mit den Schultern. Schätze schon, nickte er. Ja, hör mal, da sind ja ganz große Gefühle im Spiel. Als er nicht auf ihre Provokation reagierte, fragte sie weiter. Und wo habt ihr euch kennengelernt? In der U-Bahn. Sie hat mich angesprochen und ist dann später überraschend in meinem Büro aufgetaucht. Na, wie romantisch. Findest du wirklich? Ja, ist doch eine tolle Überraschung. Das letzte Mal, dass dir eine Frau nachgelaufen ist, war es die Arzthelferin, als du dein Portemonnaie beim Kieferorthopäden vergessen hattest. Jan lächelte. Die Geschichte, auf die seine Mutter anspielte, war passiert, als er 14 Jahre alt war und wegen einer permanenten Klammer einmal im Monat zum Kieferorthopäden musste. Und er war bis heute froh, dass die Arzthelferin ihm direkt nachgelaufen war. Denn hätte sie das Portemonnaie erst später entdeckt und auf der Suche nach Hinweisen zum Besitzer geöffnet, hätte sie sein damals größtes und dunkelstes Geheimnis gelüftet. In seinem Portemonnaie steckte nämlich ein Kondom. Oh ja. Ein Kondom, das er sich kurz zuvor gemeinsam mit einem Klassenkameraden als Mutprobe in einer Drogerie gekauft hatte. Das war irre aufregend gewesen und seitdem kam er sich mit dem versteckten Kondom in der Tasche immer vor wie ein Geheimagent im Dienste der Leidenschaft. In der Retrospektive musste man sagen, dass das Kondom über Jahre im Portemonnaie stecken geblieben war und irgendwann dann gemeinsam mit diesem ungenutzt weggeworfen wurde. Wann wird geheiratet? Fragte seine Mutter. Mutter! Ja gut, Schritt für Schritt. Das war das erste Mal, dass Jan ihr heute uneingeschränkt zustimmen konnte. Also wann lerne ich sie kennen? Niemals, dachte Jan. Niemals, dachte Jan. Bald, sagte er. Dankeschön. Schau mal kurz, wen wir in der Zeit legen. Wir haben noch einen Moment. Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, ein paar Sachen aus dem anderen Buch, aus Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später, vorzustellen. Es ist ein Buch, in dem ich Kurzgeschichten und Gedichte gesammelt habe, Slam-Texte, aber auch Texte, die noch nie auf Slam-Bühnen zu finden waren. Ich möchte zum Einstieg ein kleines Gedicht vortragen, bei dem ich meine beiden Leidenschaften, Lyrik und Mathematik, miteinander verbindet. Das ist eine Schnittmenge, bei der niemand mehr Bock hat. Ihr braucht nicht auszurasten. Der Text heißt Numerisches Meeting und geht so. Einst in der Zweigstelle einer dreisten Firma. Fünf entsetzliche Gestalten versieben aus Achtlosigkeit den neuen Trend der Szene. Den war nicht mehr zu elfen. Der zweite Text, den ich vortragen möchte. Vielen Dank. Der zweite Text, den ich vortragen möchte, geht in eine andere Richtung. Es sind verschiedenste Texte darin zu finden. Ich möchte einen vortragen aus aktueller Situation heraus. Wir haben ja jetzt jemanden, der ein Ministerium leitet, in dem uns erklärt wird, was zu Deutschland gehört und was nicht. Ein Heimathorst. Und Heimathorst sagt... Ist ein guter Typ einfach, so, der stellt sich hin und sagt so, diese Weißwurst hier, Freunde, die gehört zu Deutschland dazu, ja? Und diese 5 Millionen Leute nicht. So, diese Weißwurst ist mein Freund. Dieser Moslem nicht. So, ich habe gedacht, gut, kann man so sagen, muss man nicht. Kann auch einfach mal in den Keller gehen und da bleiben. Der ist schön da im Keller. Es gibt eine schöne Dokumentation über Horst Seehofer, in der er seinen Hobbykeller vorstellt. Er hat so eine Eisenbahnanlage da unten und erzählt in dieser Dokumentation, es ist wirklich wahr, er ist Hobby-Eisenbahner und hat so eine richtig große, so einen richtigen Raum voll mit so einer Anlage und er sagt, er kommt viel zu selten dazu, die zu nutzen und ich sag so, Horst, mach einfach, komm. Das Jahr hat 365 Tage, das sind 365 Tage, die gut dazu geeignet sind, im Keller zu bleiben und diese Bahn hin und her zu fahren. Ich möchte einen Text vorstellen, der ein bisschen das Thema aufgreift und den Titel trägt, Frank und Freiheit. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten aus dem eigentlich typischen. Es ist kalt in Deutschland, denkt euer Mann Frank, die Heimaterde ist Thüringen. Ein Kerl wie ein Wandschrank, doch sein Verstand fand Platz im Handgepäck. Sein Blick sucht gern bei anderen Stress, er ist aus Polen Sandgebäck, im Urlaub liebt der Frank Quebec, ist in Kanada zum Wandern weg. Kommt er euch etwa vor, als ob er ostdeutsches Obst braucht? Fußt die Selbstsicherheit in Ecuador in einem Koksstrauch? Man ahnt, wenn man fragt, wie die Antwort aus viele im Supermarkt, sucht er nach Mangos aus Chile, mag Massagen aus Thailand auf dem Standort, Bauchliege, brasilianischen Fußball und Kampfsport, auch Spiele auf Konsolen aus Japan. Smartphones aus Taiwan, Kaffee Kolumbien, Oliven aus Umbrien, Hollywoods Blockbuster, schwedische Rockkasper, Whisky ist schottischer, nordischer Götterchor. Für den Ton an Silvester gibt es tschechische Feiergeschütze. Für den Sohn seiner Schwester die chinesische Spider-Man-Mütze. Und den Lorbeerkranz auf die Brust seines Polohemds näht eine Kinderhand im Hinterland Äthiopiens. Aber Ausländer findet der Frank doof. Na logisch, Frank. Dies ist im Übrigen keine der üblichen Geschichten aus dem eigentlich typischen. Es ist kalt in Deutschland, denkt euer Mann Frank, die Heimaterde ist Thüringen. Er redet gern von Lügenpresse, grimmig graue Prügelfresse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.